Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute bei mir im Studio Universitätsprofessor, Magister, Dr. Martin Kocher, einer der renommiertesten Sozialökonomen, Wirtschaftsökonomen im deutschsprachigen Raum. Kann man das so sagen, lieber Martin?
Das ist fast übertrieben, aber danke, dass ich da sein darf. Aber ich habe ein bisschen eine wissenschaftliche Vergangenheit, an die ich gern zurückdenke.
Also ein bisschen eine wissenschaftliche Vergangenheit. Wenn ich mich nicht irre, du korrigierst mich, du hast Volkswirtschaftslehre studiert, warst aber dann an zahlreichen Universitäten im In- und Ausland in führenden Positionen tätig. In Österreich hast du das Institut für höhere Studien geleitet.
Korrekt, ja.
Ja. Warst Präsident des Fiskalrats.
Ja, auch eine Zeit lang.
Ja. Ja. Minister für Arbeit, Soziales, Jugend.
Nein, Soziales nicht. Arbeit und dann Arbeit und Wirtschaft.
Arbeit und Wirtschaft.
Ja.
Und genau, Wirtschaftsminister. Da kann ich mich gut erinnern noch. Und im Herbst bist du Gouverneur der Österreichischen Nationalbank geworden.
Das ist korrekt, ja.
Und daneben EZB auf EU-Ebene und andere
Funktionen. Ja, als Gouverneur ist man auch Mitglied des EZB-Rats, ja, wo die Zinsentscheidungen getroffen werden, alle paar Wochen.
Da sind wir ja schon beim Thema Nationalbank, Zinsen, Inflation. Wir sind laufend mit Begrifflichkeiten durch die Medien konfrontiert. Die Frage ist, wissen wir alle wirklich Bescheid? Jetzt haben wir dich als Experten hier. Wenn du uns einmal kurz erklärst, was macht eigentlich die Nationalbank, Frage 1, und Frage 2, was machst du in der Nationalbank täglich?
Also wir sind zuständig für die Preis- und Finanzmarktstabilität. Das sind die zwei wichtigsten Aufgaben für Österreich und dann im Rahmen des Eurosystems auch für den gesamten Euroraum mit anderen Nationalbanken gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank. Und dann sind wir natürlich auch zuständig für die Bargeldversorgung und für den unbaren Zahlungsverkehr, also digitale Zahlungen, die grundsätzlichen Regeln, die es dafür gibt. All das passiert bei uns und da gibt es eine Reihe von weiteren Aufgaben. Wir haben Finanzbildung für vor allem junge Menschen bei uns im Portfolio und wir machen viele andere Dinge. Aber die Kernaufgabe ist Stabilität, Preisstabilität und Finanzmarktstabilität als Voraussetzung dafür, dass eine Wirtschaft gut funktionieren kann. Mhm. Und meine persönliche Aufgabe ist vor allem der erste Teil. Ich bin als Gouverneur eben beim EZB-Rat dafür zuständig, die Zinsen festzulegen. Das betrifft praktisch alle in Österreich, egal ob man Kredit hat oder Sparguthaben hat.
Jetzt weiß ich, wen ich anrufen kann, ja?
Und wir müssen die Zinsen so festlegen, dass die Inflationsrate beides in 2% bleibt. Das ist das Ziel der Europäischen Zentralbank, 2% Inflation. Das ist im Moment ganz gut erreicht, wobei es gibt wieder Gefahren in der Zukunft mit dem Anstieg der Energiepreise, den wir in der letzten Zeit gesehen haben.
Genau, und da sind wir jetzt schon bei der wirtschaftlichen Großwetterlage. Wo stehen wir hier? Wie schätzt du diese ein?
Ja, wir haben in der letzten Zeit, eigentlich seit 2020, extrem volatile Verhältnisse. Und es ist ganz schwierig für alle Beteiligten, für Unternehmen, für Konsumentinnen und Konsumenten, die Haushalte, Entscheidungen zu treffen. Und wir hatten noch nie so ein großes Maß an Unsicherheit. Zuerst die Pandemie, dann der russische Angriff auf die Ukraine, jetzt wieder im Nahen und Mittleren Osten die kriegerische Auseinandersetzung. All das führt zu Unsicherheit und das führt nicht dazu, dass Konsumentinnen und Konsumenten sich zurückhalten beim Konsum. Und es führt dazu, dass Unternehmen nicht investieren. Und das heißt dann, dass die Wirtschaft weniger stark wächst, dass die Inflation die letzten Jahre höher war, als wir das gerne gehabt hätten. Wobei wir waren wieder auf einem guten Weg. Wir waren auf 2%. Das ist das Ziel, sowohl in Österreich als auch in der Eurozone. Und im Moment müssen wir schauen, wie es weitergeht. Die Unsicherheit ist belastend für alle. Aber es ist nichts, was von uns geprägt wird. Es ist geprägt von geopolitischen Entwicklungen, auch teilweise durch die Weltpolitik, durch einzelne Akteure, die halt die Unsicherheit auch sehen. Und ich bin ja der Meinung, dass Politik eigentlich Sicherheit geben soll. Und wenn Politik Unsicherheit sieht, dann ist das keine sehr gute Politik aus meiner Sicht.
Ich kenne das ja von Diskussionen an der Börse. Unsicherheit kann der Tod für Aktien sein. Und Menschen tendieren dazu, dann auch so zu handeln, wie es wahrscheinlich auch fürs eigene Portemonnaie nicht optimal ist, dass sie dann, wenn die Aktien fallen, nicht verkaufen, weil man hat ja schon so viel investiert etc. Also Unsicherheit, kann man schon sagen, kann der Tod einer Wirtschaft sein, oder?
Ja, Unsicherheit ist immer schlecht und wir mögen als Menschen Unsicherheit nicht. Mein Spezialgebiet in der Forschung war die Verhaltensökonomie und wir haben untersucht, was Menschen mögen, was nicht mögen, wie sie reagieren. Und Unsicherheit ist immer für alle Menschen unangenehm. Aber es gibt natürlich auch noch zusätzliche Fehler, die du angesprochen hast, die man manchmal macht. Die kann man auch ein bisschen vermeiden. Aber es ist immer angenehmer, eine gewisse Sicherheit zu haben. Das Leben ist nie ganz sicher. Es gibt natürliche Unsicherheiten, die kann man nicht ausschalten. Aber wirtschaftspolitische Unsicherheit, Unsicherheit, wie es weitergeht in der Europäischen Union oder in der Welt, in den Handelsstreitigkeiten, das ist etwas, was man schon reduzieren könnte. Und ich hoffe sehr, dass es gelingt, auch die Weltpolitik wieder etwas planbarer zu haben. Aber wie gesagt, das liegt nicht in unseren Händen.
Die Frage ist ja, welche Rolle spielt Österreich? Können wir irgendwo mitmischen? Also, dass wir vielleicht so eine gewisse kollektive Meinung über manche Weltakteure haben. Ja, aber was kann Österreich bewirken? Was kann Europa bewirken?
Gar nicht so leicht. Bei gewissen Dingen, glaube ich, nur begrenzt, dass es einen Einfluss gibt. Andererseits, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man seinen Einfluss auch wahrnimmt. Ich kann vielleicht jetzt für die Österreichische Nationalbank sprechen. Wir sind und wollen gesehen werden als Stabilitätsanker. Das gilt natürlich sowohl in Österreich als auch in der Europäischen Union, in der Eurozone. Also es geht darum, dass man das auch vermittelt und dass man mit den Handlungen, mit der Kommunikation, mit den Erklärungen, die man berat hat, genau das auch vermittelt. Und das ist wichtig in einer Zeit, wo sich sehr viel verändert, wo es hohe Volatilität gibt, Unsicherheit gibt, ist es gerade wichtig, dass Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger klar kommunizieren und eben auch diese Stabilität in den Institutionen gegeben ist. Und da, glaube ich, kann Österreich auch einen Beitrag leisten und ein gutes Beispiel sein.
Jetzt ist es so, durch diese angesprochene Unsicherheit gibt es ja da auch einen Einfluss auf jene Menschen, also womöglich, die sich beruflich verändern wollen.
Mhm, ja.
Du wirst es vielleicht zwei oder dreimal überlegen, ob du dich veränderst oder nicht. Und wenn du dich freiwillig verändern möchtest, um dein womöglich Potenzial noch besser zu leben und einbringen zu können, und es steht aber dann der Wirtschaft nicht zur Verfügung, weil man es nicht tut, muss es doch eigentlich die Gesamtwirtschaft ziemlich auch beeinträchtigen, oder? Wenn sich alle zurückhalten.
Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig und auch sehr interessant. In den USA zum Beispiel ist es so, dass innerhalb von ein paar Jahren, innerhalb von 3-4 Jahren, statistisch gesehen, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin den Job wechselt. Da gibt es eine sehr hohe Mobilität, jetzt gar nicht so sehr auch regional, auch das, aber die Leute wechseln den Job. Das heißt natürlich, Menschen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen in die Bereiche, wo mehr gezahlt wird, die produktiver sind. Dadurch kann natürlich ein Unternehmen in den USA auch schneller wachsen. Wir sehen das im KI-Bereich. Die Unternehmen wachsen extrem schnell. Die bauen dann auch wieder ab, wenn es so ist, dass es keine Aufträge gibt. Mhm. Aber es geht schneller, produktiver zu werden. Und deswegen ist das Wirtschaftswachstum in den USA in den meisten Fällen etwas höher als in der Europäischen Union. Das ist nicht nur gut, also diese Mobilität hat auch Nachteile, aber es zeigt uns, dass es große Unterschiede gibt zwischen den USA und Europa. Und ja, es stimmt, wir sind wahrscheinlich am anderen Ende der Skala, dass Menschen eher in den Jobs bleiben, nicht so bereit sind zu wechseln, damit auch Chancen für sich vergeben, aber natürlich auch die Gesamtwirtschaft weniger flexibel und produktiv ist und Unternehmen, die gerade revolutionäre Lösungen haben, eben nicht so schnell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, als das in anderen Teilen der Welt manchmal passiert.
Jetzt auch auf deinem Background in der Sozialforschung noch zurückzukommen und bei den Menschen noch zu bleiben und den Auswirkungen. Wie siehst du das Thema eigentlich der soziodemografischen Entwicklung? Ich meine, Faktum ist, also so wie meine Generation, du bist ja wesentlich jünger.
Nein, nein.
Aber also wir sind ja wirklich viele. Ja?
Ja.
Also wir sind viele und okay, wir gehen jetzt später in Pension, also auch die Frauen. Aber da tut sich was. Hinter uns kommt nichts, das wissen wir ja. Ja? Wie schätzt du das eigentlich jetzt ein, die Bedeutung von uns, der älteren Generation, oder eigentlich sind wir ja die Golden Ager oder Silver Ager, für die Wirtschaft? Wird die Wirtschaft irgendwann erkennen, meinst du, dass das ein ziemliches Potenzial ist? Oder macht sie weiter und verabschiedet noch immer mit Golden Handshake, mehr oder weniger?
Also ich glaube, es hat sich schon etwas verändert. Das gilt nicht für alle Branchen, es gilt nicht für alle Jobs, aber es hat sich schon etwas verändert. Das hängt nicht damit zusammen, dass es weniger Junge auf den Arbeitsmarkt gibt. Das ist nicht jetzt ein bisschen überlagert durch die aktuelle konjunkturelle Entwicklung und eine dann doch wieder etwas höhere Arbeitslosigkeit als noch vor ein paar Jahren. Aber wir wissen ja, wie die Demografie aussieht. Wirtschaftsprognosen sind schwierig, weil es einfach viele Unsicherheiten gibt. Bei der Demografie haben wir sehr viel Sicherheit. Wir wissen ziemlich genau, wer kommt in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt, wie viele sind das, wie sind die ausgebildet. Und wir wissen noch genauer, wer verlässt den Arbeitsmarkt in Richtung Pension, in Richtung Rente. Und deshalb ist klar sozusagen, dass in vielen europäischen Ländern, das gilt aber nicht nur für Europa, das gilt auch für viele andere Teile der Welt, es weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter geben wird. Da gibt es jetzt nicht auch Unsicherheiten über die technologische Entwicklung. Also es kann durchaus sein, dass die künstliche Intelligenz und ähnliche Entwicklungen eine gewisse Kompensierung vornehmen dafür, dass es weniger Arbeitskräfte gibt. Aber wir werden in vielen Bereichen und egal welche Studie man sich anschaut, vom AMS, von der OECD, wir werden in vielen Bereichen einen Mangel an Arbeitskräften haben. Das heißt, umso wichtiger ist es, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum Pensionsalter beschäftigt zu halten, alle Potenziale zu nutzen, sich Gedanken zu machen als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, wie kann ich Gruppen ansprechen, die vielleicht am Arbeitsmarkt noch nicht so aktiv sind. Wir haben eine relativ hohe Teilzeitquote von Frauen. Wie schaffen wir es gesellschaftlich mit mehr Kinderbetreuung, aber auch vom Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin aus, die Frauen vielleicht zu unterstützen, mehr Stunden zu arbeiten. Wir haben viele Menschen in Österreich mit Behinderung, Inklusion wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Also wir haben viele Potenziale auch noch hier und das wird ganz entscheidend sein. In Österreich wird die erwerbsfähige Bevölkerung gar nicht so stark schrumpfen. Sie wird schrumpfen, nicht so stark. Aber es gibt Länder in Europa, in Italien zum Beispiel, werden in 20 Jahren etwa ein Viertel weniger Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt sein als jetzt. Das ist eine sehr, sehr starke Reduktion. Damit muss man dann umgehen können und schrumpfende Erwerbsbevölkerung führt nicht zu weniger wirtschaftlicher Dynamik.
Mhm. Es hat die Leute eine Studie gemacht zu diesem Thema, wie die Wirtschaft das sieht, das Thema ältere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und die Planung für die Zukunft. Und die Ergebnisse haben gezeigt, dass zwar auf der einen Seite die Wirtschaft, ich sage jetzt die Wirtschaft unter Anführungszeichen natürlich, also die Befragten durchaus die älteren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen als Fachkräfte schätzen. Gleichzeitig tun sie relativ wenig für die Bindung. Und nur 13% verwenden einen Appell im eigenen Employer Branding, also in der Personalgewinnung, um diese Zielgruppe anzusprechen. Das heißt, da haben wir offenbar so einen Delay in der Wirtschaft, wo diese Zielgruppe nicht aktiv gehalten, gefördert und für die Zukunft adressiert wird.
Ja, also ich glaube, wir brauchen einen großen Kulturwandel. Das ist ja lang und auch tief verwurzelt, dass wir ja, als die Babyboomer-Generation auf den Arbeitsmarkt gekommen sind und auch später dann, hat es immer geheißen, ja, wenn jemand als Älterer länger am Arbeitsmarkt bleibt, dann nimmt er ja einen Arbeitsplatz für jemanden Jungen weg. Und das war nie richtig ökonomisch, aber es war natürlich schon so, dass bei höherer Arbeitslosigkeit es natürlich gesamtgesellschaftlich auch einen gewissen Konsens gegeben hat, dass es in gewissen Bereichen zumindest nicht ganz schlecht ist, wenn man sagt, okay, dass Junge auch bessere Chancen haben. Sagen wir es vielleicht mal so. Das hat sich jetzt massiv geändert und es dauert natürlich, bis das auch überall ankommt. Unsere ganzen Systeme von der Altersteilzeit über die Seniorität in Kollektivverträgen oder in betrieblichen Praktiken sind so ausgerichtet, dass man eigentlich als älterer Arbeitnehmer, als ältere Arbeitnehmerin einen Nachteil hat in gewisser Weise.
Man ist unfinanzierbar.
Genau, es wird zu teuer oder es gibt irgendwelche Regeln, die es schwieriger machen, irgendwie gesetzlichen Regelungen. Aber auch die Unternehmenskulturen sind noch nicht darauf ausgerichtet. Es geht ja nicht nur darum, dass man ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch länger im Betrieb behält. Es geht auch darum, rechtzeitig natürlich zu schauen, wo macht das Sinn? Wo kann ich Weiterbildung, Ausbildung ansetzen? Wo kann ich in andere Bereiche, die nicht so belastend sind, vielleicht gehen und so weiter und so weiter. Also vieles, was passieren muss und das früher ansetzen muss, nicht erst, wenn jemand 55 ist oder 60 ist, sondern idealerweise schon, wenn jemand 45 oder 50 spätestens ist. Und das bewegt sich schon jetzt, man merkt das in vielen Unternehmen, aber es dauert nicht ein bisschen, bis dieser Kulturwandel auch überall angekommen ist.
Was ich neulich auch gehört habe, was ich sehr interessant gefunden hatte, ein sehr großes Unternehmen in Wien sagte, sie müssen sich auch Gedanken machen über die 40-Jährigen, weil die haben eine Art, die Betriebe oder den Arbeitgeber einfach zu wechseln. Also das ist große Fluktuation. Man bleibt 2, 3, 4 Jahre und geht dann weg. So, also das sind ja ganz unterschiedliche Mengenlage, die dann eigentlich auf die Wirtschaft zukommen.
Ja, der Arbeitsmarkt hat sich natürlich verändert. Erstens natürlich aufgrund der Demografie, aber er hat sich auch verändert aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre. die Corona-Zeit war nicht schwierig für den Arbeitsmarkt, für alle Seiten, natürlich für die, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, besonders, aber auch für Betriebe, weil die Bindung an den Arbeitgeber schon teilweise gelitten hat. Das führt nicht dazu, dass Leute leichter wechseln, hat auch Vorteile, aber das hat nicht für Betriebe auch Nachteile. Es gibt immer mehr Betriebe, die sich Gedanken machen, wie sie ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin sind, die auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger behält. Mhm. Und das ist eine ganz andere Sache wie früher, wo man gesagt hat, naja gut, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil der Arbeitsmarkt, genau. ich schreibe die Stelle aus, es bewerben sich viele und dann kriege ich jemanden, der genauso gut oder vielleicht sogar besser ist.
Genau, und der soll oder die hackeln unter Anführungszeichen und aussehen. Ne, dadurch. Gut. Jetzt, wenn wir auf Sicht der Wirtschaft sozusagen bleiben, da geht es um Produktivität. Das ist ja eines der großen Schlagwörter auch rund um Nationalbank. Die Frage ist, wenn ich jetzt sozusagen nach innen nicht wirklich motiviert bin, wird sich das wahrscheinlich auch auswirken auf die Ergebnisse, auf die Leistungen. Das heißt, da bin ich ja wirklich wieder beim Menschen und seinen direkten Einfluss auf Wirtschaftsergebnisse und wenn viele nicht motiviert sind, aufs große Ganze.
Natürlich, ja.
Das heißt, welche Rolle siehst du oder Rollen siehst du für die Leistungsfähigkeit eigentlich als beeinflussende Faktoren noch?
Zuallererst ist, glaube ich, wichtig zu sagen, wir sind natürlich ein Land mit hohen Löhnen und hohen Kosten insgesamt. Ja. Und bei Löhnen finde ich das gut. Es ist ja gut, wenn die Leute sehr gut verdienen, im Durchschnitt und im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt natürlich, wir müssen, damit wir wettbewerbsfähig sind, international produktiver sein. Wir müssen einfach besser sein. Ja, und das heißt nicht, dass man längere Stunden arbeiten muss, notwendigerweise, aber das heißt natürlich genau Motivation, das heißt gut ausgebildet zu sein, das heißt neue Technologien rasch in den Arbeitsalltag zu integrieren und vieles andere mehr. Also da sind ja viele Dinge davon betroffen und das erfordert genau richtig die richtigen Voraussetzungen durch den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin. Das erfordert aber auch nicht die richtige Voraussetzung durch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin. Und dann natürlich geht es darum, sich Gedanken zu machen, wie schaffe ich diese Motivation? Da gibt es dieses englische Begriffspaar Purpose and Passion. Es geht also darum, wie schaffe ich es, Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu vermitteln, was denn Sinn dieser Arbeit ist, die gemacht wird. Und das muss auch ankommen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und das ist gar nicht so leicht. Wobei, also ich sage immer, es gibt fast für jeden Bereich, für jeden Arbeitsplatz die Möglichkeit, das zu vermitteln. Aber ich muss das nicht auch aktiv als Betrieb, als Arbeitgeber, Arbeitgeberin vermitteln.
Hängt das jetzt zusammen? Ich meine, die Produktivität ist ja etwas gesunken in Österreich, auch mit der anderen Gedankenwelt der Jüngeren? Also hängt das jetzt schon zusammen und eben nicht dieser Erfüllung und Purpose and Passion und...
Ich bin immer sehr vorsichtig. Also wir haben uns die Zahlen sehr, sehr genau immer angeschaut. Mir war das damals als Arbeitsminister besonders wichtig, auch zu wissen, was sich entwickelt. Wenn wir uns jetzt den Wunsch für Teilzeitarbeit uns anschauen, dann ist er tatsächlich über alle Altersgruppen ungefähr gleichmäßig verteilt. Okay. Ja, ist nicht so, dass nur die Jungen Teilzeit arbeiten wollen. Ja, die auch, aber der Wunsch ist auch bei Älteren da. Mhm. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, können wir lange diskutieren darüber, woher das kommt, aber es ist nicht so, dass die Jungen da besonders herausstechen. Das heißt sozusagen, ich glaube, es ist jetzt nicht etwas, was sich extrem verändert hat. Was wir gesehen haben, ist tatsächlich, dass seit 2020, seit der Corona-Pandemie, die Produktivität leicht gesunken ist oder nicht mehr gestiegen ist. Und das ist nicht insofern ein Problem, als dass wir zwar immer in den letzten 15, 20 Jahren höhere Preissteigerungen bei uns hatten, auch höhere Lohnsteigerungen als im Durchschnitt der Eurozone, aber das haben wir kompensiert durch höhere Produktivität. Und damit heißt das, wir sind eigentlich als Gesellschaft wohlhabender geworden, obwohl die Kosten stärker gestiegen sind und die Löhne als in anderen Teilen der Europäischen Union. Und wenn wir aber nicht mehr produktiver sind, dann tun wir uns schwerer. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Fakt. Und ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es erstens eben, wie gesagt, um die Motivation geht. Da geht es auch darum, dass jeder seinen Beitrag leistet, dass wenn jemand Vollzeit arbeiten kann, dass es, glaube ich, auch einen guten Grund gibt, darüber zu sprechen, dass es eine gewisse Erwartungshaltung auch der Gesellschaft gibt, dass man das auch tut dann. Da gibt es nicht viele Fälle, wo das vielleicht nicht möglich ist. Über die rede ich gar nicht, sondern nur, was möglich ist. Aber es geht nicht auch um Dinge wie zum Beispiel relativ rasche Adoption von Technologie. Mhm. Technologie macht uns produktiver, idealerweise. Mhm. Also idealerweise hilft uns die KI zum Beispiel, produktiver zu werden. Also es muss vielleicht gar nicht für ein erfolgreiches Österreich so sein, dass hier die Modelle entwickelt werden, sondern für ein erfolgreiches Österreich, ein wohlhabendes Österreich, geht es eher darum, dass hier die Dinge auch angewandt werden und gut verwendet werden, dass die Rahmenbedingungen gut sind, die Unternehmen innovativ sind und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Dinge annehmen, gut vorbereitet sind. Qualifizierung ist ein ganz wichtiges Stichwort und das betrifft alle Altersgruppen, die Jungen in der Grundausbildung, bevor sie in den Arbeitsmarkt eintreten, aber natürlich auch Ältere, die Einstellung, naja, jetzt bin ich 45, 50, jetzt brauche ich nichts mehr lernen, jetzt geht es in Richtung Pension, die ist nicht mehr ganz zeitgemäß, um ganz ehrlich zu sein.
Ich habe vor 2 Jahren jetzt mittlerweile eine KI-Ausbildung gemacht, also ich bin jetzt 60, ja, und das war total spannend. Also ich war fasziniert. Ich habe aber auch gehört, dass nicht alle Betriebe jetzt die ältere Generation wirklich fördern, wenn es um die Ausbildung geht. Also das ist auch ein großes Thema, weil lebenslanges Lernen, ja, aber da braucht es auch irgendwie den Support und die Möglichkeit.
Natürlich, absolut. Und ich glaube, man muss auch gewisse Dinge durchforsten. Ich kann mich gut erinnern, als wir damals im Arbeitsministerium auf eine Regel beim AMS gestoßen sind, wo gewisse Qualifizierungsmaßnahmen eine Altersgrenze hatten und gesagt wurde, wenn man über eine gewisse Altersgrenze ist, dann zahlt sich das nicht mehr aus, dann wird das nicht mehr finanziert.
Das haben wir abgeschafft, klarerweise. Ja, danke, danke. Applaus.
Logischerweise, also wenn ich A sage, muss ich auch B sagen. Also ich muss dann sagen, dann ist die Altersgrenze auch egal, weil auch mit 60 kann ich was Neues lernen und es kann auch total sinnvoll sein, dass ich was Neues lerne, für einen Arbeitsplatz natürlich auch.
Ja. Und wenn es gelingt, und da gibt es ja auch mittlerweile schon Studien im Sinne der Diversity, die Älteren oder ich sage gern die Etablierten auf der einen Seite und die Jüngeren in Teams zusammenzuspannen, die sich hoffentlich halbwegs gut verstehen, dann scheinen Entscheidungen und Prozesse noch einmal vorteilhafter zu laufen fürs Unternehmen. Ja,
es gibt relativ viele Ergebnisse, wissenschaftliche, zur Diversität in Teams. Und das betrifft das Geschlecht, betrifft aber auch natürlich die Alterszusammensetzung. Mhm. Ja. Und viele Unternehmen haben sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade wenn es um neue Technologien geht, wenn man junge Leute dazu bringt, das älteren Leuten auch zu erklären, das hilft
und
extrem.
Umgekehrt.
Und umgekehrt, ganz richtig, genau. Das hilft extrem. Also ich glaube, da gibt es doch viele Modelle, die man sich anschauen kann. Und es gibt ja auch jetzt mittlerweile schon sehr, sehr viele Evaluierungen von diesen Modellen. Wenn man als Arbeitgeber, Arbeitgeberin was machen möchte, gibt es viele Best Practices. Man findet das sehr leicht.
Und da sind wir ja noch bei einem Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte. Nämlich, du hast ja ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Matthias Sutter, Direktor vom Max-Planck-Institut, zum Thema Schlüssel zum Erfolg. Und da geht es um Kooperation und Vertrauen. Mhm. Und Kooperation, das wäre ja dieses Mitarbeiter, right?
Ja, natürlich. Und wir schreiben in dem Buch, das wir im Sommer geschrieben haben, bevor ich meine neue Funktion übernommen habe, darüber, wie man gemeinsam stark sein kann und dass Kooperation eben ein ganz wichtiger Faktor ist für Teams und wie schwierig es ist, manchmal Kooperation herzustellen, wie wertvoll es sein kann und welche Faktoren da eine Rolle spielen, welche Rahmenbedingungen ich gestalten muss, damit es eine kooperative Arbeitsumgebung gibt, welche Rolle Führungskultur auch spielt. Also wir schreiben ein paar Beispiele da und haben sehr viel Forschung selbst dazu gemacht, aber beschreiben auch, was in den letzten 20 Jahren in der Forschung dazu entstanden ist. Und ich hoffe, es sind für viele Leute da kleine Beispiele drin, die sie im Alltag dann auch verwenden können und damit ein kooperativeres und vertrauensvolleres Umfeld schaffen können.
Letzte Frage an dich. Könnte es sein, dass du deine Berufung gefunden hast?
Also ich bin sehr, sehr gerne in der Österreichischen Nationalbank. Ich habe das mal in einem Interview oder in ein, zwei Interviews als Traumjob für einen Ökonomen bezeichnet. Und das ist tatsächlich einer der wichtigsten Jobs, der Funktionen für einen Ökonomen, weil man einen ganz wichtigen Bereich in der Wirtschaftspolitik mitverantwortet. Die Geldpolitik, die Finanzmarktpolitik, die Währungspolitik, das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und es ist eine Umgebung mit vielen, vielen kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die lange teilweise dabei sind, viel Expertise im Haus und es macht sehr viel Freude, dort arbeiten zu dürfen.
Okay, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, wir sehen uns, würde ich sagen, ja?
Vielen Dank, Karina. Danke sehr.
Alles dann. Ciao, ciao.